freue mich heute Morgen, einfach auch diese Worte mit euch teilen zu dürfen. Den Titel, den ich gesetzt habe, der ist vielleicht etwas weit hergeholt, wenn ihr so darüber nachdenkt. Aber ich denke, es ist genau das, was Petrus eigentlich auch in dieser Botschaft den Lesern in Kleinasien mitteilen möchte. Endlich weg vom Abstellgleise. Ist es so, dass ihr auch schon manchmal gedacht habt, dass ihr auf einem Abstellgleise seid mit eurem Leben? So Dinge, die einfach nicht funktionieren, wo wir realisieren, eigentlich hätte ich es gern ganz, ganz, ganz anders. Eigentlich bin ich blockiert mit meinem Leben. Und wie kommt man auf ein Abstellgleise? Das ist ganz einfach. Einmal eine falsche Entscheidung treffen, oder? Und dann steht man plötzlich auf dem Abstellgleise. Und ich möchte heute Morgen einfach versuchen, euch aufzuzeigen, wie wichtig das es ist, dass wir uns entscheiden, eben nicht auf diesem Abstellgleise stehen zu bleiben, sondern dass wir mit neuer Hoffnung drangehen und versuchen, mit Gottes Hilfe wieder aufs richtige Gleise. Und dazu gibt es einige Schlüssel, und die sind im Petrusbrief auf eine ganz einfache Art festgehalten. Elsbeth hat es schon gesagt, Paulus war ein Gelehrter, ein Wissenschaftler, ein Mann, der mit den Worten verstand umzugehen, ein Mann, der argumentieren konnte, ein Mann, der mit seinen Lesern und mit seinen Zuhörern diskutierte und ihnen dann oft die Entscheidung selber überließ. Klar, er hat die Entscheidung vorher gewusst, aber er hat sie ihnen überlassen, sie sollten dann entscheiden. Er hat ihnen nur die Fakten dazu geliefert und er wusste genau, was die Entscheidung dann dahinter war. Petrus war da ganz anders. Elsbeth hat es schon gesagt, er war ein Fischer, ein Fisherman, und seine Briefe sind im Verhältnis relativ kurz. Sie sind klar strukturiert. Sie sind in einer einfachen Sprache gehalten. Sie haben ein klares Konzept. Im Anschluss ist immer eine, ich habe das so hingeschrieben, eine Handlungsanweisung. Wisst ihr, was eine Handlungsanweisung ist? Wenn ich jemandem genau erkläre, wie er etwas machen muss. Die meisten Frauen von euch kennen noch dieses dicke rote Kochbuch. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Meine Mutter hatte es auch. Dieses Kochbuch war voll von Handlungsanweisungen. Da stand drin, wie man kochen sollte. Und wenn man sich an diese Handlungsanweisungen gehalten hat, dann hat es funktioniert. Darum war dieses rote Kochbuch so populär. Und der Petrusbrief ist so wie eine Handlungsanweisung. Er versucht, den Lesern zu erklären, wie dass das Leben gelingt. In einer einfachen, populären Sprache. Einfach im Inhalt, eben wie dieses Kochbuch auch. Da waren nicht Gourmet-Rezepte drin, sondern richtig gut. Wie sagt man dem, Hausmannskost, oder? Und die Anweisungen waren so einfach, dass es jeder, der das gelesen hat, auch umsetzen konnte. Und ich möchte darum zuallererst mit euch ganz kurz die einzelnen Kapitel des Petrusbriefes durchgehen und so Rosinen herauspicken. Rosinenpicker. Es hat noch viel mehr Rosinen drin als die paar, die ich euch jetzt aufzeige, aber das sind einige davon. Im ersten Kapitel ist 1. Petrus 1, 13 und 14. Und deshalb umgürtet euch und macht euch bereit. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Und dann Vers 14, und ich habe das etwas dicker geschrieben. Seid gehorsam, Kinder. Lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben wie früher, in der Zeit eurer Unwissenheit. Ein Wort, das uns immer wieder begegnet, im Petrusbrief, direkt oder indirekt, ist dieses Wort Gehorsam. Auf Gott hören und das tun, was er uns sagt. Im zweiten Kapitel erklärt uns Petrus, wie das Leben gelingt, auf was es ankommt. Es geht um die Grundhaltung. Kannst du den zweiten? Genau. Und da habe ich einige Verse herausgeschrieben. Der erste Vers vom zweiten Kapitel heißt: Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Das ist eine Handlungsanweisung. Und dann setzt er diese Menschen in eine ganz bestimmte Position. Er sagt ihnen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und dann in Vers 12 führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten zur Einsicht kommen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Auch hier wieder Handlungsanweisung. Wie sollen wir leben in dieser Welt? Ich denke, das ist heute aktuell, oder? Oder ist es nicht mehr aktuell? Für mich ist es aktuell. Müsste schon, oder es passt. Dann Kapitel 3. Das kann man verschieden zusammenfassen. Da hat Elisabeth ja drüber gepredigt. Da hat sie viel Lorbeeren bekommen in Wädenswil dafür. Könntet ihr auch nochmals nachhören im Podcast. Aber zusammengefasst, denke ich, ist alles in diesem Vers 15. Sondern haltet in euren Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Hier lehrt Paulus nicht nur über die Männer und die Frauen, sondern generell über die ganze Gemeinde, über dich und über mich. Dann Kapitel 4. Petrus erinnert uns, was das normale Christenleben beinhaltet. Und das ist übrigens einer meiner Verse, die mir in den letzten Wochen und Monaten ganz wichtig geworden ist. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das heißt, du wirst nicht an dem gemessen, was du kannst oder was du nicht kannst, zu was du befähigt bist oder wo du Mangel hast, sondern du wirst danach bewertet als guter Verwalter, wenn du die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, auch richtig einsetzt, damit es der Gemeinde und dem Reich Gottes zum Segen dient. Das ist das normale Christenleben. Und dann noch Kapitel 5, habe ich auch zwei Verse herausgeschrieben. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wenn er verschlinge. Oh, das stimmt ganz besonders in der Adventszeit. Habt ihr das schon gemerkt? So viele Dinge gehen schief. Elsbeth vergisst das Programm. Bei der Liederauswahl stimmt die Tonhöhe nicht. Wir sind zu hoch oder zu tief. Und mit dem Text geht es nicht auf. Und das eine Lied war viel zu schnell. So schnell kann ich doch gar nicht singen. Ihr seht, er geht umher und sagt: Schau mal, da hast du gefehlt. Da ist etwas schiefgelaufen. Und er redet uns das ein. Und wir lassen uns oft davon auch müde machen. Und denken: Ah, was soll ich machen? Der Löwe hat zugebissen. Hä? Im Vers 9 heißt es dann: Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Das ist für mich ein Trost, echt. Ich habe die Möglichkeit, am 2. Januar dann in die Ukraine zu fahren. Ich werde in eine ganz kleine Stadt gehen, am Dnepr in der Nähe von Odessa, und werde dort einen Pastor besuchen, der unter Obdachlosen arbeitet. Und ich habe einiges von ihm schon erfahren und gehört, und ich denke, da geht es uns allen absolut komfortabel, was wir erleben. die Sachen, an denen wir uns aufregen, an denen wir uns nerven, ist für diese Leute absolut nichts. Peanuts, genau. Das vielleicht einfach mal ganz kurz zu den Texten aus 1. Petrus. Und was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich als Pastor, für dich als Mitglied, als Jünger, als jemand, der mit Gott unterwegs ist? Wisst ihr, Petrus hat prophetisch geschrieben. Damals hat er an die Gemeinde in Kleinasien gedacht. Aber eigentlich schreibt er dir und mir heute, weil er dir und mir eine Handlungsanweisung geben will, wie wir in unserem Leben, wie wir das gestalten sollen. Und die Situation heute, die ist sehr ähnlich wie damals. Klar, wir haben iPhones und Telefone und Fernseher und Computer und Eisenbahnen. Das hatten sie damals nicht. Aber sonst war die Situation sehr ähnlich. Und die Konklusion, also das Zusammengefasste dann, das Resultat von dem, was Petrus in diesem ersten Brief geschrieben hat, ist ganz einfach. Gehorsam gegenüber Gott lohnt sich. Jetzt kann es sein, dass du sagst, ach, immer gehorsam sein, das stinkt mir so, oder? Ihr kennt das vielleicht, als ihr noch Kinder wart, oder? Die Mutter hat befohlen und ihr musstet folgen, oder? Und das ist bis heute geblieben, oder? Niemand von uns ist gerne gehorsam. Viel lieber entscheiden wir selber, wann es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Oder wann wir was machen wollen. Das liegt uns viel mehr. Aber gehorsam ist eigentlich wie ein Schlüssel. Gott gehorsam sein öffnet die Türen auch bei ihm. Und schlussendlich hat es nur mit einer Entscheidung zu tun. Du kannst dich entscheiden, vorwärts zu gehen. Oder du kannst dich entscheiden, auf dem Abstellgleis stehen zu bleiben. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber hilft, dass wir aus dem Abstellgleis herauskommen. Und ich möchte einige Dinge aufzeigen, die mir aufgegangen sind, warum, dass wir in diesem Abstellgleis hängen bleiben. Das eine ist, das habe ich schon gesagt, wir haben vielleicht einmal eine falsche Entscheidung getroffen und haben diese bis heute nicht korrigiert, damit sind wir auf dem Abstellgleis. Nicht, weil Gott uns dahin geführt hat, sondern weil wir dahin gefahren sind. Und Gott möchte auch nicht, dass wir darin bleiben, sondern er möchte, dass wir das korrigieren. Aber korrigieren heißt halt eben, zurückzufahren. Wie weit? Bis zur Weichenstelle. Dann die Weiche umlegen und dann in die richtige Richtung losfahren. Wäre eigentlich. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die blockieren uns, das zu tun. Eines, das uns sehr oft blockiert, ist, dass wir anderen die Schuld geben, dass wir auf dem falschen Gleise sind. Wir geben anderen Menschen die Schuld, dass wir auf dem falschen Gleise sind. Da ist Schuld, weil der da zumal drum. Und da hilft leider alles Jammern und Klagen überhaupt nichts. Der Einzige, der etwas tun kann dazu, bist du, mit Gottes Hilfe. Ein zweiter Punkt ist, dass wir in einer unfairen Welt leben. Und wir den Eindruck haben, alles müsste fair sein. Und hiermit geben wir auch wieder anderen die Schuld, oder? Wir wünschen uns, dass die Welt fair ist. Ganz besonders mit mir, weil ich es ja verdient habe, oder? Und weil ich es unfair empfinde, habe ich den Eindruck, ich hatte Recht. Und ich bin ein Leidender. Ich bin Opfer der Unfairness, die mir begegnet ist. Und weil ich ein Opfer bin, habe ich das Recht, Mitleid zu haben. Ganz besonders mit mir. Und dann halte ich mich fest. Und das ist so, wie wenn ich auf dem Abstellgleise auf einem Buffer aufgefahren bin. Du Du kannst auf deinem Recht beharren, wie du willst. Du kannst diesen Waggon schieben, wie du willst, wenn da vorne ein Puffer ist. Ich weiß nicht, wie stark du sein müsstest. Also ich meine, so ein Waggon zu schieben ist schon schwer genug, oder? Aber dennoch ein Puffer vorne dran, vergiss es. Es geht nicht. Aber das ist das, was in unserem Herzen geschieht. Wenn ich den Eindruck habe, die Welt ist unfair, ich bin ein Opfer und alle müssen Mitleid haben mit mir. Und dann hoffen wir, dass irgendwo ein Engelchen kommt und unseren Waggon wieder auf das richtige Gleise stellt. Das geht nicht. Jammern und Klagen hilft nichts. Die Welt ist unfair. Nicht nur für mich, sondern für alle unsere Brüder und Schwestern, wie wir im letzten Vers gelesen haben. Ist die Welt fair zu den Obdachlosen in der Ukraine? Ist die Welt fair zu den Menschen, die jetzt in Afrika verfolgt werden? Ist die Welt fair zu den Leuten in Jemen, im Irak, im Iran? Und wir haben den Anspruch, die Welt müsse zu mir fair sein. Ich denke, das Einzige, das hilft, ist, das zu erkennen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung heißt, ich lasse mich wegen der Unfairness der Welt nicht aufhalten, sondern ich folge dem Wort, das Gott mir geschenkt hat, nach. Ich will ein Jünger Jesu sein. Ich will die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, zum Wohl der ganzen Gemeinde und des Reiches Gottes einsetzen, damit etwas passiert. Nochmals zurück zum Bild. Der Waggon steht auf dem Abstellgleise. Ich habe für mich hierhin noch das Stichwort geschrieben, ungehorsam. Irgendwo ist etwas ungehorsam, das uns auf dieses Abstellgleise gebracht hat. Vielleicht kannst du mal das Bild zeigen, Silas, noch. Ich habe da so einen Buffer, oder? Ihr seht, wie der aussieht. Einfach, dass ihr das euch etwas vorstellen könnt. Vielleicht ist dein Leben auch auf ein solches Abstellgleise geraten. Ein Abstellgleise hat ja immer ein Ende und am Ende ist ein Buffer. Und wenn da kein Buffer wäre, dann würde der Waggon einfach in den Schotter hinausfahren und wäre auch nicht viel gescheiter. Vielleicht ist dein Leben auch so ein Stück weit auf ein Abstellgleise geraten. Jammern und Klagen hilft da nichts. Du denkst vielleicht, dass du ein Opfer geworden bist von irgendeiner Situation. Ich habe ein zweites Bild gebracht. Das ist eine tolle Lok. Die hat auch mal bessere Zeiten erlebt, oder? Du hast vielleicht auch einmal bessere Zeiten erlebt, wo alles noch Hochglanz war und kein Rost und alles funktioniert hat. Bei dieser Lok funktioniert kaum mehr etwas, denke ich. Das braucht ganz schön viel Arbeit, um die wieder flott zu machen, oder? Es braucht ganz schön viel Arbeit, dein Leben wieder flott zu machen. Aber Gott möchte das. Darum hat er uns die Bibel geschenkt. Darum hat er im Petrusbrief das auf eine einfache Weise erklärt, ebenso wie das rote Kochbuch. Um was es oder auf was es ankommt. Gehorsam, sicher ein wichtiges Stichwort. Im Abstellgleise stehen bleiben heißt, die offenen Wunden lecken und anderen die Schulter. Vielleicht bist du schon lange auf dem Buffer aufgefahren und merkst es nicht. Du merkst nur, dass das in deinem Leben sehr zäh vorwärts geht, kann man gar nicht mehr sagen. Dass es sehr anstrengend ist, da hinten am Waggon zu schieben und es passiert nichts. Ich habe noch ein drittes Bild. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein sogenannter Bremsschuh. Der ist eigentlich im Verhältnis zum Waggon ganz klein. Der Waggon, der hat zig Tonnen. Aber sein kleiner Bremsschuh, der bremst das Ganze ungemein. Ich meine, wenn du den Bremsschuh an einen stehenden Waggon hinstellst, dann wirst du diesen Waggon nicht mehr bewegen können. ist einfach nicht möglich. Der ist so gebaut, der weiß ganz, der Ingenieur, der das gemacht hat, hat genau gewusst, wenn er so aussieht, das stoppt. Und wenn du mit etwas Schuss auf seinem Bremsschuh auffährst, wenn es nicht schnell genug ist, dann blockiert das auch sofort. Und so ist unser Leben sehr oft. Für mich sind diese drei Bilder sehr wichtig geworden für das, was Petrus sagen möchte. Du kannst machen, was du willst, mit einem Puffer auf dem Abstellgleis, mit einem Bremsschuh. Du hast keine Chance, dein Leben zu korrigieren. Das Einzige, das hilft, den Bremsschuh wegzunehmen, vor allem wenn er in die richtige Richtung dann steht, dann wird es nämlich relativ, den Waggon wieder in Betrieb zu setzen. Also den Stolz in deinem Leben abzubauen. Das Zweite ist, ehrlich zuzugeben, wo ist etwas falsch gelaufen, und bereit zur Korrektur. Und dann passiert etwas. Der Bremsschuh ist immer dort, wo du dich als Opfer siehst und ein Stück weit auch mit Stolz der Situation begegnest. Du machst andere für deine Situation haftbar. Du sagst, die sind schuld. Und du schiebst ihnen das ständig in die Schuhe. Und vielleicht denkst du, ja, der Pastor, der kann gut reden. Jetzt kriege ich wieder eins ausgewischt, oder? Das will ich nicht. Mir geht es eben auch so. Und wenn ich es merke, gibt es nur eins: korrigieren. Ich habe in den letzten Wochen mich immer wieder gefragt, wie groß ist mein Glaube? Weil ich habe ein großes Projekt vor mir und ich habe mir gedacht, ja, wenn so und so und so die Umstände sind, dann könnte ich. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Und das ist spannend, das möchte ich mit euch teilen, weil das ist entscheidend. Glauben heißt doch etwas für wahr halten, was man nicht sieht. Wenn ich etwas für wahr halte, das ich nicht sehe, dann werde ich so handeln, als wäre es da. Das heißt, ich warte nicht, bis 100.000 Franken auf dem Konto sind, sondern ich handle so, als wäre es auf dem Konto. Und das ist manchmal ganz schwierig, ich merke das bei mir selber. Das ist eine Herausforderung. Aber Glauben ist immer eine Herausforderung. So zu handeln, als wäre das, was Gott gesagt hat, schon Wirklichkeit. Ein ganz kleines Beispiel. Ich sollte zum Fliegerarzt. Mein Medical, also mein medizinisches Zeugnis, ist vor 2-3 Tagen, ja, ist gestern abgelaufen. Das heißt, ich darf heute nicht mehr fliegen, weil ich nicht beim Arzt war. Jetzt könnte ich sagen, ja, solange der Flieger nicht bereit ist, musst du ja auch nicht zum Fliegerarzt, oder? Das ist eben Handeln im Unglauben. Ich melde mich morgen an. Ich handle im Glauben. Und ich möchte euch Mut machen, einfach auch in eurem Leben im Glauben zu handeln, so als nehmt ihr es wirklich wahr. Glaubt ihr dem Wort, das Gott in euer Leben hinein geschenkt hat? Denn jeder, der in Christus lebt, jeder, der mit Christus unterwegs ist, hat eine großartige Zukunft vor sich. Vielleicht nicht großartig vor den Menschen gesehen, aber großartig für dich, weil du das machen kannst, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist, dass wir den Lebenswaggon in die richtige Richtung schieben, wieder. Das heißt, zurück zur Weichenstelle, dann umlegen und dann weiterfahren. Eigentlich logisch. Eigentlich und manchmal so unendlich schwierig, weil wir uns selber im Weg stehen, weil unser Stolz da ist, weil wir immer gerne Opfer spielen, weil wir erwarten, dass andere Mitleid mit uns haben sollen, und dann funktioniert es nicht. Aber es gibt keinen Ausweg als die Korrektur. Ungehorsam gegenüber Gott, ungehorsam gegenüber seinem Wort und ungehorsam gegenüber dem Heiligen Geist, denke ich, ist etwas, was in unserem Leben, wie soll ich sagen, en vogue geworden ist. Also, ist ja nicht so schlimm, oder? ja, die anderen machen ja auch. Und die anderen sind ja auch geizig und die anderen machen es auch nicht richtig. Und damit versuchen wir uns zu rechtfertigen, aber es bringt nichts. Wie kann ich das richtig machen? Ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben. Der erste und vielleicht wichtigste ist, höre auf damit, andere für deine Misere verantwortlich zu machen. Such den Fehler bei dir, bekenne ihn vor Gott und korrigiere ihn mit Gottes Hilfe. Zweitens, erkenne, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst. Dass er dich von Herzen liebt und dass er es ganz gut mit dir meint. Nicht relativ, absolut. Er meint es gut mit dir. Drittens, erkenne, dass du in der Lage bist, alles zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Er hat dir nicht nur versprochen, dir die Ideen dazu zu geben, sondern auch die Kraft und wo es notwendig ist, auch die Finanzen. Wird etwas geschehen. Und glaube, das ist der 4. Punkt, glaube daran, dass er den besten Weg kennt, um dich aus deiner Misere zu befreien, dass du rauskommst und dass du ein gehorsamer Mensch wirst. Ich habe das ganz bewusst so aufgeschrieben, dass du ein gehorsamer Mensch wirst, weil das provoziert. Also mich provoziert das, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das möchten wir nicht, gehorsame Menschen sein. Eigentlich. Oft. Vielleicht denkst du, jetzt erwartet der Pastor noch, dass ich ein gehorsamer Mensch sein soll. Nicht mir gegenüber, das ist gar keine Frage. Gott gegenüber. Vielleicht denkst du, ja, der Pastor, wenn der mein Leben kennen würde, dann hätte er Mitleid mit mir. Dann würde er nicht seine Predigt halten. Dann würde er ganz lieb meine Hand nehmen und sie streicheln und sagen, bist ein armes, armes Mädchen. Hilft das? Anteilnahme ist gut, aber tödlich. Wenn jemand mit einer Verletzung am Sterben liegt, dann hilft Anteilnahme relativ wenig. Dann hilft es nur, in der Regel, zum Beispiel eine Operation. Und wenn wir nur Anteilnahme haben, dann ist irgendetwas nicht gut. Dann haben wir irgendwo ein Problem. Wir sind alle so lieb miteinander. Aber im Spital, ein Chirurge, habe ich mal gehört. Übrigens, ein Chirurge, das muss ein sportlicher Mensch sein, weil wenn es da geht, dann den Bauch aufzuschneiden oder am Fuß rumzumachen oder so, die brauchen Kraft mit dem Messer da und so weiter. Also ich möchte euch das nicht alles vor Augen malen, aber die gehen nicht so lieb mit dem Patienten um. Weil die wollen die Patienten heilen und nicht, dass sie mit ein paar Streicheleinheiten. Vielleicht bin ich nicht so nett zu dir, aber glaub mir, ich versuche dir zu helfen. Ist das okay? Das Leben ist ungerecht, das stimmt. Das Leben ist unfair. Zu mir genau gleich unfair wie zu dir. Zu erwarten, dass immer und überall Fairness und Gerechtigkeit da ist, auf dieser Erde ist eine Illusion. Und diese Illusion, die sollten wir ganz schnell auf die Seite räumen. Schon Jesus hat das gelehrt, Petrus und Paulus haben das auch immer wieder gelehrt, also vergiss es. Gerechtigkeit, Fairness, ist toll, wenn wir es hier leben, aber ist nicht Standard auf dieser Welt. Ich sage dir, das Leben ist nicht fair, zu mir nicht, zu dir auch nicht. Aber ich muss das Beste daraus machen. Und das Beste daraus zu machen ist, mit Gott mich auf den Weg zu machen, ein Jünger Jesu zu werden und versuchen, in dieser Welt etwas zu ändern. Die Würde in meinem Leben kommt ganz allein von Gott. Und das Verhältnis zu Gott prägt die Würde in mir. Und da spielen viele äußerliche Dinge gar keine Rolle mehr. Und das wiederum hat damit zu tun, dass ich persönlich im Gehorsam Gott gegenüberstehe, seinem Wort gegenüber. Und dass ich auf die Stimme des Heiligen Geistes höre und das tue, was er mir sagt. ganz egal, ob das mir in meine Bequemlichkeit hineinpasst oder nicht. Wisst ihr, ich habe das Ticket gekauft, für nach Kiew zu fliegen. Und als ich es bestellt habe, dann habe ich mir gedacht, willst du dir das antun, am 2. Januar in die Kälte zu gehen, freiwillig, um einen Pastor zu besuchen, der mit Obdachlosen zusammenarbeitet. Und wenn ich diese Leute dort sehe, dann sehe ich auf den Fotos, wie sie frieren, obwohl sie warm angezogen sind. Und ich habe mir überlegt, wie viele Schlafsäcke muss ich mitnehmen, damit ich für mich warm genug habe. Wenn der Heilige Geist redet, dann, glaube ich, ist Bequemlichkeit nicht mehr so ein wichtiges Thema. Arbeite hart. Mache deinen Job, deine Arbeit gut. Gott wird aus dir Dinge hervorbringen, auf die du stolz sein kannst. Die vor Gott eben auch etwas zahlen. Und wo du dankbar sein darfst, weil es sich lohnt. Wenn du Ungerechtigkeit immer nur kritisierst und dich ungerecht behandelt fühlst, ist das nicht immer ein Angriff vom Teufel, sondern sehr oft gehört das zum Training. Soll ich jetzt noch ins Training gehen? Ja, das gehen wir nicht gern, oder? Also wenn das Training aus Sonnenbaden bestehen würde, dann ja, dann könnten wir darüber reden, oder? Aber wenn das Training daraus besteht, Gewichthanteln zu lupfen oder zu springen oder Rad zu fahren oder weiß ich was zu machen, dann sagen wir schnell, ah, das sind Anfechtungen, denen müssen wir ausweichen, oder? Nein, das ist Training. Gott möchte, dass wir unseren Glauben trainieren, dass wir stark werden im Glauben und Dinge mit seiner Hilfe vollbringen können, die wir sonst nicht vollbringen. Sei also nicht ständig ein Opfer der Situation, sondern sehe darin die Trainingsmöglichkeit. Gehe als Sieger aus diesen Situationen hervor, vor allem als Sieger in deinem Herzen, wo du merkst, ich habe mit Gottes Hilfe überwunden. Kennt jemand von euch den Film Rocky? Ja, so ein wenig. Das war ein Boxer früher, oder? Der hat immer wieder gewonnen und das war auch gut so. Spannender Film oder so. Und in einem der späteren Filme gibt der Rocky seinem Sohn dann Anweisungen. Und eine Anweisung, die ist mir geblieben. Um den Kampf zu gewinnen, spielt es keine Rolle, wie harte Schläge das du austeilen kannst, sagt Rocky seinem Sohn, sondern wie viele Schläge, dass du einstecken kannst, ohne aufzugeben. Um zu gewinnen, spielt es keine Rolle, wie harte Schläge, dass du austeilen kannst, sondern wie viele Schläge, dass du einstecken kannst, ohne aufzugeben. Spannend. Wir müssen bereit sein, Schläge entgegenzunehmen, Misserfolge zu ertragen. Es ist eben nicht wie im Kindergarten oder Sonntagsschullied, das heißt, alle Tage Sonnenschein. Das ist es nicht. Sondern die Schläge des Feindes zu ertragen und trotzdem nicht aufzugeben. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel. Aber es ist für uns alle, darf man das sagen, verdammt unangenehm. Das wollen wir nicht. Es entspricht oder es ist gegen unsere Bequemlichkeit. Es tut weh. Aber wenn wir Sieger sein wollen, dann glaube ich, haben wir keine andere Möglichkeit. Gerade in der Weihnachtszeit ist es so wichtig, dass wir uns wappnen gegen den Feind, so wie wir das am Anfang auch gelesen haben. Dass wir keine falschen Erwartungen haben und dann, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt sind, sofort mit Schuldanweisungen reagieren, sondern dass wir Bereitschaft haben, Schläge einzustecken, Niederlagen einzustecken, um daraus dann den Sieg zu generieren, die Gnade Gottes walten zu lassen und zu erwarten, dass Gott zum Ziel kommt und das Ganze als Training hinzunehmen. Und ich möchte mit zwei Sätzen die Predigt beschließen. Willkommen im Training. Willkommen im Club der Sieger.